Ja.
Du hast nämlich heute 10 Tipps für uns mitgebracht von deinem Hausbau, die du so gelernt hast, ne?
Ja, wir haben jede
Genau.
Menge gelernt.
Jede Menge gelernt, so wie das immer ist, wenn man ein Haus baut.
Ja.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Episode Hausbautipps. Ich bin Flo vom Bauherrenforum und was machst du? Warum lachst du? Die Judith ist auch dabei. Die Judith ist auch dabei und die fand meine seriöse Anmoderation heute ganz funny.
Ja, sie kam einfach aus dem Nichts. Wir sitzen da auf einem Balkon. Hallo, herzlich
Ich dachte, ich bin
willkommen.
mal spontan. Ja, auf jeden Fall, Judith, wir haben heute wieder ein Interview, ne?
Ja, ein super gutes, wirklich. Die haben
Ja,
uns so viel erzählt, das
du
passt
weißt gar
nicht.
nicht wer.
Ach so, ich dachte, du
Nicht das
meinst
von
von den
heute.
Bauern
Nee, nee,
gerade.
nee. Wir haben auch heute ein Interview gemacht, aktuell, aber ich habe letzte Woche schon eins aufgezeichnet mit der Julia. Und die Julia, die wird uns, weil die hat vor 3 Jahren schon gebaut.
Ja, davon weiß ich jetzt
Und die
nichts.
hat einen eigenen YouTube-Kanal auch noch. Und da hat die Julia uns einfach mal 10 Tipps zusammengestellt, wie sie heute den Bau vielleicht anders machen würde oder was jetzt für Bauherren in der Vorphase interessant ist.
Ja.
Hört einfach mal rein und ich bin nach dem Interview nochmal da.
Ich bin gespannt.
Super. So, Julia, ich freue mich, dass du heute da bist und vielleicht starten wir ja mal für alle, die so deinen YouTube-Kanal, der ja richtig durch die Decke geht, noch nicht gesehen haben. Was habt ihr denn für ein Haus gebaut? Vielleicht kannst du da einfach uns mal die Eckpunkte geben.
Ja, genau. Wir sind die Sivuchins. Wir haben vor 4 Jahren gebaut, haben einen Bauhausstil gebaut, das ist ein Flachdach und das meiste in Eigenleistung. Also das Mauerwerk haben wir aufstellen lassen von einem Rohbauunternehmen und ab da haben wir eigentlich fast alles selbst gemacht, bis auf den Estrich.
Okay, also wirklich einiges selber in die Hand genommen, ne?
Genau, ja. Was sehr viel Kraft gekostet hat.
Das glaube ich, ja, das glaube ich. Wie lange hat das Ganze so gedauert? Also wie war so die Ausbauphase oder die Selberbauphase?
Das muss ich sagen, sehr schnell, aber wir hatten auch sehr viele, also schnell in Anführungsstrichen dafür, dass es eine Eigenleistung war. Wir hatten aber auch einige Helfer vor Ort immer wieder. Wir waren insgesamt mit 6 Monaten dann mit den Eigenleistungen durch. Also damals im Frühjahr, genau, war der Rohbau fertig und wir sind schon zum September hin eingezogen.
Ah, okay, das ist ja cool. Ja, das ist
Ja.
dafür, dass ihr ja wirklich dann alles selber gemacht habt, ne?
Ja, wir haben dann richtig Vollgas gegeben, aber man war dann auch wirklich bis in die Nacht, jeden Abend dann auf der Baustelle und Wochenende. Also wir haben ein halbes Jahr die Zähne zusammengekniffen, aber dann dann waren wir auch eingezogen.
Ja, das ist richtig cool, ne? Und also das Haus kann sich jeder angucken auf eurem YouTube-Kanal oder auf Instagram, da kommen wir dann später nochmal dazu, ne?
Ja.
Du hast nämlich heute 10 Tipps für uns mitgebracht von deinem Hausbau, die du so gelernt hast, ne?
Ja, wir haben jede
Genau.
Menge gelernt.
Jede Menge gelernt, so wie das immer ist, wenn man ein Haus baut.
Ja,
Und
genau.
ich würde sagen, starten wir doch einfach mal mit deinen 10 Tipps. Was wäre denn so, also machen wir mal so Countdown, rückwärts laufend, was ist denn deine Nummer 10?
Okay, dann machen wir die Nummer 10, die ich mir notiert habe, ist, da sind wir schon direkt auch bei dem Thema, was ich gerade eben schon angesprochen habe, Eigenleistungen nicht unterschätzen. Also wenn man Eigenleistungen macht, auch wenn es nur jetzt Malerarbeiten sind, in Anführungsstrichen, oder auch Trockenbauarbeiten, was so öfters mal in Eigenleistung gemacht wird, trotzdem nicht unterschätzen, immer die Zeit sich ein bisschen durchrechnen, wie lange man dafür braucht. Zum Beispiel, wenn man das jetzt immer nach der Arbeit macht, wie viele Stunden man oder wie viele Tage man dafür verbrauchen würde. Ein Fachmann würde das halt viel, viel schneller machen. Und da muss man sich immer das mal ausrechnen, ob sich das lohnt. Zum Beispiel, als Beispiel bei uns, wir haben die Dämmung bei der Fußbodenheizung selbst gemacht. Und das ist eigentlich eine sehr einfache Arbeit. Das ist ja nur Styropor, was man verlegen müsste. Aber wir haben sehr viel Zeit dafür verbraucht, weil wir das alles genau ausschneiden mussten. Wir mussten uns viel vorher informieren, wie genau wird das gemacht. Und man will ja auch nichts falsch machen, soll ja alles richtig laufen und, und. Und die Estrichleger, die dann meistens die Dämmung auslegen, die kommen da rein, die sind in einem Tag in so einem Haus durch. Und wir haben da wirklich mehrere Abende verbraucht. Also ja, es hat sich dann nicht gelohnt eigentlich.
Ah, okay. Also war es eher das so eine Sache, wo ihr gedacht habt, das geht schneller, aber es hat dann doch mehr Zeit in Anspruch genommen, oder?
Genau, mehr Zeit in Anspruch genommen und Zeit ist wiederum Geld, wie man so schön sagt, genau. Und da hätte man in der Zeit schon was anderes, Sinnvolleres in Anführungsstrichen einfach mal machen können und lieber diese Arbeiten dann doch durch den, da haben wir jetzt nicht viel dabei gespart in dem Sinne. Ich weiß gar nicht mehr, was damals die Dämmung gekostet hatte, das von einem Fachmann verlegen zu lassen, aber im Endeffekt hat sich das für uns nicht rentiert. Deswegen immer, also nicht unterschätzen einfach die Eigenleistung, dass es halt auch sehr viel mit sehr viel Arbeit verbunden ist oder auch zum Beispiel viele oder manche Mauern ja auch, das ist ja auch sehr, sehr viel Arbeit. Also da muss man sich ja auch viel reindenken, die ganzen Maschinen sich irgendwo besorgen und. Also das einfach nicht unterschätzen.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Also hatte ich neulich auch eine Bauherrin auch im Podcast, die dann gesagt hat, wenn man dann erstmal vor der Wand steht, die man dann selber dann spachteln und streichen muss, ne, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne?
Ja, genau.
Und dann merkt man erst, was da überhaupt ist. Ja, finde ich einen sehr guten Tipp.
Genau, dann haben wir den Punkt 9. Mhm. Da würden wir einfach raten, es ist manchmal wirklich sinnvoller, auf Experten zu hören und vielleicht sich sogar einen Baubegleiter zu holen. Mhm. Denn das kostet zwar in einem erstmal Geld oder ja, viele schrecken das vielleicht auch erstmal ab. Man muss dann ja schon eine gewisse Summe vielleicht zahlen, wenn man so einen Baubegleiter über die ganze Bauphase nimmt. Aber es kostet euch jetzt vielleicht einmal eine Summe, er kann euch aber viel Zeit, Nerven und Geld im Endeffekt dann ersparen. Das sind ja nun mal einfach Fachleute, die sich mit den Thematiken auskennen. Man kann nicht in allem, in alles wissen und man kann auch nicht alles Wissen im Internet sich raussaugen. Das ist einfach so, im Internet stehen auch, ich sag mal, zu einem Fall 100 Beispiele. Ja. Im Endeffekt weiß man auch nicht, wenn man als Laie ist, was jetzt da jetzt richtig ist, zum Beispiel bei einer Dämmung oder Abschweißen oder wie auch immer oder bei einem Dachdetail oder ich weiß nicht, also man ist ja nun mal einfach kein Fachmann und deswegen ist es sinnvoller, da vielleicht auch wirklich sich von jemandem begleiten zu lassen.
Ja, absolut, weil genau deswegen gibt es ja die Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Ne?
Genau.
Und das finde ich auch einen guten Punkt, den du ansprichst, weil man kann ja das Gefühl haben mittlerweile oder heutzutage, dass man sich im Internet wirklich alles quasi anlesen kann. Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, schon auch so eine Gefahr, weil man einfach dadurch, glaube ich, ein falsches Bild kriegt und vielleicht dann doch Dinge übersieht, die einfach wichtig gewesen wären und die man halt noch nirgends gelesen hat. Ne?
Genau, man denkt dann, ich habe es ja gelesen, das ist so und so, aber ja, im Internet stehen auch nicht immer die Wahrheit genauen Sachen, also nicht zu allem in dem Sinne. Also man muss ja sehr viel durchlesen und wenn man 10 Seiten sich durchliest, dann werden auch wiederum 10 verschiedene gleich Meinungen da stehen.
Ja.
Deswegen, ja, es ist, finde ich, schon ein ganz großer, wichtiger Punkt.
Ja, absolut, ich auch. Okay, was haben wir noch?
Ja, dann Punkt 8, nochmal zurück zu den Thematiken, weil wir natürlich viele Eigenleistungen gemacht haben, haben wir jetzt auch ein paar Punkte, die damit zu tun haben. Falls man Dinge selbst macht, dann haben wir die Erfahrung gemacht, ist es sinnvoller, die Geräte zu kaufen, statt zu mieten. Wenn man jetzt natürlich nur einfach nur eine Sache einmal irgendwie macht, ich sag mal jetzt, keine Ahnung, ich muss eine Wand da irgendwie schleifen, dann kann man sich auch mal ein Schleifgerät ausleihen. Aber wenn man jetzt wirklich die kompletten Trockenbauarbeiten macht und Decken muss man schleifen und spachteln und den Trockenbau schleifen, dann kann man sich vielleicht so eine Schleifmaschine direkt kaufen. Lohnt sich mehr, als das ständig zu mieten, weil die Mietkosten sind, also jetzt im Baumarkt oder gibt ja verschiedene Mietshäuser in dem Sinne, wo man das ausleihen kann, die sind dann auf die Dauer gesehen, rechnet sich das einfach dann nicht. Mhm. So ist unsere Erfahrung gewesen, auch jetzt, was wir an Außenanlagegeräten geholt haben, also sei es jetzt ein Betonmischer, den man immer wieder mal gebraucht hat, auch für die Außenanlage, Randsteine setzen und. Oder auch so eine Rüttelplatte zum Beispiel, die haben wir am Anfang gekauft und die benutzen wir immer noch nach 3 Jahren, weil wir immer mit der Außenanlage fertig sind. Die wird halt immer wieder gebraucht, ob bei Pflasterarbeiten oder auch jetzt in der Außenanlage, wenn jetzt mal irgendwo was gemacht wird. Hätten wir das jetzt immer wieder gemietet, wäre es ein teures Spiel gewesen.
Ja, das stimmt. Also finde ich auch einen sehr guten Punkt, weil gerade wenn man wirklich viel in Eigenleistung macht, lohnt sich das, glaube ich, wirklich, weil ihr könntet ja theoretisch, wenn ihr jetzt eine der ersten in dem Neubaugebiet seid zum Beispiel, könntet ihr, wenn ihr die Maschinen kauft, ja dann auch wieder an andere ausleihen, ne?
Genau,
oder vermieten also, sozusagen. Ne?
Genau, eBay Kleinanzeigen oder sowas gibt es ja auch, wo man mal was vermieten könnte oder sowas. Oder im Endeffekt, also das haben wir auch mit manchen Sachen gemacht, dann einfach wieder verkaufen. Also zum Beispiel hatten wir die Innentüren selbst eingebaut, da hatten wir uns so ein Montage-Innentüren-Set gekauft gehabt. Und als dann die Innentüren drin waren, ich meine, das werden wir jetzt auch nicht so schnell wiederverwenden oder brauchen.
Klar,
genau, das haben wir dann einfach weiterverkauft und da hat man ja mehr was von. Ne? Klar kriegt man nicht dieselbe Summe zurück, aber man hat sie auch benutzt, ne? Logisch.
Logisch, ja. Und wahrscheinlich immer noch ein bisschen weniger als die Mietkosten manchmal. Ne?
Genau, ja.
Ja, super Punkt, ja.
Ja, dann der siebte Punkt ist rechtzeitig bemustern und Lieferzeiten auch nicht unterschätzen. Doch ein wichtiger Punkt, der oft untergeht. Man denkt, man hat immer genug Zeit. Also ich kenne das auch von uns selbst oder auch von Leuten, also im Bekanntenkreis, wenn man so jetzt mal welche bauen. Man denkt, okay, der Rohbau wird jetzt erstellt, aber man hat ja noch ein bisschen Zeit für irgendwie Fliesen auszusuchen oder die Sanitärobjekte. Aber das hat ja auch alles Lieferzeiten. Das müssen ja wiederum Menschen bearbeiten. Und Menschen sind nun mal keine Roboter. Ja. Also es hängt alles voneinander ab. Zum Beispiel jetzt als Beispiel eine Fliese oder so. Die hat dann vielleicht auch, nicht alle Fliesen sind vorrätig immer. Vielleicht sind sie aus, ich weiß nicht, Italien und brauchen 6 Wochen Lieferzeit. Mhm. Ihr bemustert das bei einer Person, die wird aber krank jetzt angenommen, so jetzt einfach als Beispiel. So, dann dauert es vielleicht nochmal 2 Wochen, dann bleibt das liegen, dann muss es bestellt werden. Und diese Person, die da jetzt vielleicht ist, bearbeitet es auch nicht direkt. Und dann hat man ganz schnell einfach mal 10 Wochen weg. Und 10 Wochen ist auch eine ganz große Zeit. Deswegen einfach am besten so früh wie möglich alles abarbeiten und dann ist man da auf der sicheren Seite. Da kann euch in dem Sinn auch nichts unterstellt werden, dass ihr irgendwie nicht rechtzeitig das gemacht habt und deswegen jetzt das so länger dauert oder.
Mhm. Ja, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ne? Weil es kann ja auch passieren, dass dann Verzögerungen entstehen bei der Baufirma, ne? Obwohl ihr, ja, weil ihr einfach noch nicht bei der Bemusterung wart oder sowas, ne?
Genau.
Genau. Und auch was, also empfehlen wir ja auch immer, zum Beispiel auch frühzeitig zum Beispiel ein Bodengutachten zu machen. Dass ihr einfach auch wisst, was kommt auf euch zu, weil später, wie du sagst, ne, da geht einem dann die Zeit verloren, weil dann heißt es auf einmal, ja, der Erdbauer, der möchte in 2 Wochen anfangen und der braucht jetzt die Freigabe. Und ihr habt aber gerade erst erfahren, dass am Boden noch irgendwelche Zusatzmaßnahmen nötig sind, ne, und habt dann nicht mehr wirklich die Möglichkeit, da zu agieren und irgendwie noch den besten Preis zu bekommen und sowas, sondern, also finde ich auch einen sehr wichtigen Tipp, das frühzeitig zu planen, ja.
Genau, also am besten alles, was in eurer Macht steht als Bauherr in dem Sinne, einfach direkt auch alles abhaken und erledigen. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, wenn man das so sagen kann. Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht und der Rest ist dann, sag ich mal, von anderen Personen dann abhängig.
Genau.
Ja, dann habe ich noch den 6. Punkt und zwar die Fördermöglichkeiten erfragen und beantragen, wenn es möglich ist. Das ist auch ein heutzutage ein guter Punkt, den man da vielleicht irgendwo auch noch was einsparen kann oder beziehungsweise um sich bessere
Konditionen zu kriegen.
Einbauen, ne? Genau. Ja. Also ob es jetzt zum Beispiel die Heizung ist, also bei uns war das damals zum Beispiel die Heizung, die man über BAFA beantragen konnte, Luftwasserwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage, hatten wir uns eingebaut und die war damals die Anlage, die wir hatten, auch förderfähig, genau, und oder wie es jetzt zum Beispiel auch ist, ist das, dass die Smart Home Steuerung mit der Verbindung mit der modernen Heizung, dass es auch momentan ja förderfähig ist, deswegen, das ist so ein ganz interessanter Punkt, wie ich finde.
Ja, absolut. Und ich glaube, also zum Beispiel bei der KfW sind die Förderungen ja dieses Jahr nochmal interessanter geworden, ne? Das war ja bei euch noch nicht so, wie es jetzt ist, ne, mit so hohen Tilgungszuschüssen. Ja. Aber ich finde es auch gut, dass man sich einfach noch ein bisschen weiter informiert, weil ja auch viele Bundesländer dann nochmal einzelne Förderungen haben, ne? In Bayern gibt es dann noch so ein, ich glaube, 10.000 Häuser-Programm oder sowas heißt es, dass man da noch was bekommt. Und gibt es, glaube ich, in anderen Bundesländern auch. Also da lohnt sich es auf jeden Fall ein bisschen zu schauen, wo man denn noch gefördert werden kann.
Genau, es kostet vielleicht ein bisschen so Zeit und man muss sich da so ein bisschen durchfuchsen, finde ich, um die notwendigen Informationen zu bekommen. Aber im Endeffekt ist es euer Geld. Also Deswegen, wieso nicht, ne?
Ja, absolut. Habt ihr das selber gemacht oder habt ihr da mit einem Finanzberater dann gearbeitet oder wo habt ihr die Infos her?
Wir haben es dann selber gemacht. Also mein Mann ist ja viel in dieser Thematik, dadurch, dass er ja Smart Home Planungen macht und wir das ja auch selbst anbieten. Ja. Und auch die Geschichten mit Lüftungsanlagen und Heizung und so, das ist halt ihm auch alles da vertraut, weil der halt aus ja, diesem Bereich ist mit Elektro, Heizung und allem, was so die Installation, sag ich jetzt mal, zu tun hat. Und dann sind wir da einfach, hatten wir ein bisschen uns durchgelesen, was es halt so für Möglichkeiten gibt im Internet und hatten es dann auch selbst beantragt.
Ah, also okay.
Mit der Hilfe vom Lüftungsbauer.
Ja. Ja, das ist top. Ne?
Genau.
Okay, dann sind wir bei 5, glaube ich, gell?
Genau, Top 5. Da haben wir jetzt den Punkt, ja, sich nochmal mehr Informationen zu holen, sprich Musterhäuser besuchen, messen, was jetzt aufgrund der jetzigen Situation ein bisschen natürlich schwierig ist.
Leider,
aber,
ja.
Genau, aber generell also sowas wie Musterhäuser besuchen, messen, YouTube-Kanäle anschauen, so wie unseren zum Beispiel.
Ja, genau.
Oder Leute, die halt sich mit diesem Thema einfach befassen. Es gibt ja auch auf Instagram heutzutage auch viele tolle Kanäle, wo man sich wirklich Informationen auch holen kann. Also ja, wir waren auch damals auf mehreren Messen, wo wir uns auch ein paar Sachen angeschaut haben, also von Materialien verschiedene. Genau, das einfach alles als Informationsquelle nutzen und auf jeden Fall mit Menschen sprechen, die auch schon mal gebaut haben, die vielleicht auch verschiedene Arten von Häusern gebaut haben. Also wenn ihr jetzt einen Nachbarn habt, der jetzt ein ganz normales Satteldach gebaut hat oder ein Fertighaus und ein anderer hat zum Beispiel gemauert und oder hat ein anderer hat ein Flachdach. Einfach mit den Menschen, die wirklich schon gebaut haben, auch mal sprechen, was für die Vor- und Nachteile waren, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden, weil das ist so wirklich die wahre Information, wenn ich so sagen kann, weil die Leute hatten es ja schon, ja, hinter oder haben es ja schon hinter sich und die können da einem wirklich weiterhelfen, finde ich.
Ja, das finde ich auch einen sehr, sehr guten Tipp. Also das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir hier auch diese Podcast-Interviews machen, ne? Damit man da einfach ein paar Infos bekommt und ich finde es auch, also es ist eigentlich durch nichts zu ersetzen, ne? Auch wenn ihr wissen wollt, wie zum Beispiel eine Baufirma ist und wie die auf der Baustelle, ja, ob die das halten, was erstmal versprochen wird in den Angeboten, ne? Weil ich kann euch auch das tollste Haus auf dem Papier versprechen, ne? Aber bauen kann ich es euch nicht.
Ja.
Ne? Deswegen finde ich eine super Sache, sprecht da mit den Leuten und sprecht wirklich mit vielen Leuten. Ne?
Ja.
Und ich finde es auch, das, was man mittlerweile ja auch über Instagram und über YouTube und sowas machen kann, dass man, also man könnte euch ja auch einfach mal anschreiben und nach ein, zwei Dingen fragen, wenn man es nicht ohnehin schon in Videos gesehen hat bei euch.
Ne? Ich würde sagen, natürlich, das kriegen wir fast täglich Fragen, ob per E-Mail oder über einen Instagram-Kanal, wo die Leute wirklich dann Fragen haben, sei es, ob es jetzt eine Dämmung ist oder das Dach ist zum Beispiel auch so ein Thema, was dann manche fragen, wenn die vor der Wahl stehen, ob jetzt Flachdach gemacht wird oder nicht. Und da ist ja zum Beispiel immer so ein, ich sag mal, Aberglaube noch von früher, dass die Flachdächer ja zum Beispiel nicht so vielleicht gut sind wie so ein Satteldach zum Beispiel, also ein Pfannendach. Und dass es vielleicht undicht irgendwann wird und. Dann fragen die Leute schon mal, wie ist eure Erfahrung und wie ist das jetzt nach 3 Jahren und wie auch immer. Also, oder auch der Außenputz. Und also es immer wieder kommen die Fragen und das ist ja auch toll, dafür ist es ja auch da, dass man sich da einfach austauscht.
Ja, genau. Also das finde ich auch super, ne? Cool. Ja. Nummer vier,
eins eigentlich der größten Punkte. Kosten. Kostenplan erstellen und die Kosten im Überblick behalten. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Am besten, ihr macht euch eine Excel-Liste, so hatten wir es gemacht, zum Beispiel, und wirklich alle Gewerke untereinander aufschreiben. Wenn ihr es natürlich mit einer Firma baut, wo ihr einfach eine Gesamtsumme habt, dann auch die Gesamtsumme, aber ihr habt ja trotzdem eure Zahlungspunkte in dem Sinne, dann trotzdem aufschreiben und abgesehen von den Zahlungspunkten, kommen ja trotzdem noch andere Rechnungen, wie jetzt zum Beispiel, wenn Bodengutachten oder von der Gemeinde Baugenehmigung und. Also es kommen ja zigtausend verschiedene Rechnungen, Hausanschlüsse.
Genau, Baunebenkosten allgemein. Ne, das ist
genau, also auch wirklich, wenn ihr nur zum Baumarkt fährt und irgendwie, ich weiß jetzt nicht, eine Farbrolle kauft, jetzt für Malarbeiten zum Beispiel, alles aufschreiben.
Ja.
Wirklich alle Belege sammeln, alles aufschreiben, das dadurch habt ihr einfach ein Gefühl dafür, was noch übrig ist von eurem, zum Beispiel von eurem Kredit. Und ja, was noch geht und was halt nicht geht, und wirklich sich einen guten Puffer einplanen, die Außenanlage dabei nicht unterschätzen. Das ist wirklich ein großer, großer Punkt, dass die meisten Sachen ja kosten leider mehr, als man irgendwie sich das gedacht hat. Also ich, also meiner Meinung nach auf jeden Fall mal locker einen Puffer von 20% einplanen. So ist unser Gefühl.
Das habt ihr gemacht, so 20%, oder würdest du das jetzt nachträglich sagen?
Ja, ich würde es nachträglich so machen. Wir hatten zwar einen Puffer gemacht, aber etwas weniger als jetzt die 20%. Und ich würde auf jeden Fall sagen, ja, ich will jetzt mich auf keiner Zahl jetzt festhalten, aber auf jeden Fall einfach eine gute Summe als Puffer einplanen.
Ja, machen, glaube ich, auch viele ein bisschen zu wenig den Puffer, muss ich auch sagen. Ne? Ja. Also da wirklich lieber ein bisschen mehr einplanen. Und gerade auch so Dinge wie dann die Außenanlagen, ne, das machen dann halt viele über die nächsten Jahre. Ne? Ihr habt, glaube ich, dann auch ein bisschen später gepflastert und sowas alles, gell?
Genau, wir haben dann letztes Jahr gepflastert. Davor das Jahr haben wir dann die Terrasse gemacht und den Rasen. Also immer haben wir das uns ein bisschen so aufgeteilt jetzt. Und ja, wir haben aber, das muss man dazu sagen, wir haben auch ein sehr kompliziertes Grundstück. Wir haben halt Hanglage und ja, da muss man halt sehr viel mit Absicherung, Hangsicherung machen, Treppenstufen und. Also halt sehr viel Arbeit noch dahinter.
Klar,
ja. Und auch noch Geld, ne?
Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch so ein bisschen ein Thema. Wir haben so eine Baukostenübersicht mal zusammengestellt, damit ihr auch mal ein Gefühl dafür kriegt, auf was muss man denn da alles achten? Also da sind dann so wirklich ganz, ganz viele Positionen drin, an die man vielleicht auch erstmal nicht denken würde. Sagt mir mal gerne Bescheid, wenn ihr die haben wollt, dann schicke ich euch die gerne zu. Ne? Okay, ja. Dann kommen wir jetzt in die Top 3. Ne? Jetzt wird's spannend.
Genau, so Top 3, dann haben wir das Thema Grundriss und Grundstück, dass das stimmig ist zueinander. Meiner Meinung nach bringt das wenig da, wenn, ich weiß nicht, ein kompliziertes Grundstück ist, dann einfach einfaches Grundriss draufzustellen oder ein einfaches Haus. Das Grundriss sollte schon im Grundstück sich anpassen. Also die Vor- und Nachteile des Grundstückes wirklich ausnutzen. Also wenn das Grundstück irgendwie unpassend geschnitten ist, dass man so das Haus drauf positioniert, dass es wirklich das Optimalste rausgeholt wird. Wenn man zum Beispiel, dass man die Sonnenlage beachtet und das Haus so dreht, dass halt genau die gewünschte Sonne dann da auch ist, wo man sie haben möchte. Wenn jetzt die Einfahrt irgendwie ganz schräg ist oder so, dass man das Haus so positioniert, dass es halt trotzdem gut ist, mit dem Auto da rein zu parken. Also so Kleinigkeiten. Man denkt jetzt nicht direkt daran, aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Oder wie zum Beispiel auch, wie bei uns jetzt der Hang zum Beispiel, dass man da wirklich überlegt oder durchrechnet, ist es dann vielleicht doch sinnvoller und kostengünstiger doch mit einem, weil oft sagt man ja, Keller ist halt eine sehr teure Geschichte, aber es ist vielleicht doch sinnvoller, mit Keller zu bauen. Dann hat man vielleicht bei der Außenanlage später etwas weniger Kosten, weil man nicht mehr so viel, ich weiß nicht, Stufen und Abstufungen machen muss und Hangsicherung und, weil man den Keller gebaut hat und somit den Hang so ein bisschen schon rausgeholt hat in dem Sinne.
Ja, also, und auch genutzt hat.
Genutzt hat, genau. Also wirklich den Grundriss da an euren Grundstück anpassen.
Ja, das ist auch ein wirklich wichtiger Punkt und ist, glaube ich, auch was, ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber was viele im Vorfeld so ein bisschen falsch machen ist immer so böse gesagt, ne? Aber am Anfang habe ich das Gefühl, gehen viele ran und suchen sich erstmal, der Grundriss würde mir total gefallen, ne? Oder gehen in ein Musterhaus rein.
Genau, man geht ja nach dem Grundriss,
Genau, richtig. Oder gehen in ein Musterhaus rein und sagen, ja, genau das ist es, ne? Und dann merken sie auf ihrem Grundstück, der Eingang müsste auf einer ganz anderen Seite liegen und dann würde das gar nicht mehr so funktionieren, ne?
Genau, ja.
Und deswegen finde ich es einen sehr, sehr wichtigen Tipp. Also wirklich, plant es immer aufs Grundstück, weil das hat echt überhaupt keinen Sinn, vorab zu planen, wenn man dann nicht weiß, wo das Haus überhaupt steht, ne? Wie du sagst, die solare Ausrichtung ist sehr wichtig.
Wie Sinn macht halt, wie zum Beispiel das Nachbarhaus auch steht. Vielleicht ist da fällt da immer der Schatten drauf oder vielleicht stehen da irgendwelche Bäume, die dann genau da irgendwie im Weg sind oder. Also es gibt so viele Punkte, die das Grundstück dann wirklich explizit betreffen, deswegen wirklich das Grundriss dann an das Grundstück anpassen.
Ja, ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wie du sagst, auch mit Sichtachsen von den Nachbarn, ne? Das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch zuerst mit dem Architekten zusammengesetzt oder?
Genau, wir haben einen Architekten gehabt, der uns da für die ganze Planungsphase da betreut hat. Mhm. Und dann auch danach halt natürlich auch zu Fragen jetzt zur Seite stand. Aber danach hatten wir das meiste so in Eigenleistung dann gemacht, genau.
Ja, okay. Cool, aber ich glaube, das hilft am Anfang immer ein bisschen, ne, wenn man genau. auch kein so leichtes Grundstück hat wie jetzt ihr, ne, wenn es ein bisschen spezieller ja. ist, dann braucht man da einfach so ein paar Impulse, damit man da richtig plant. Ne?
Ja, cool. Genau. Dann den zweiten Punkt ist Bebauungspläne lesen und verstehen.
Oh ja, das ist sehr gut.
Genau, ein ganz großer Punkt, der ganz oft untergeht, wenn man ein Grundstück kauft, auf jeden Fall vorher sich bei der Gemeinde wirklich gut informieren, was da alles möglich ist bei dem Grundstück und was nicht möglich ist. Denn da es wirklich vom Bundesland zu Bundesland, von Gemeinde zu Gemeinde sehr, sehr viele Unterschiede gibt, kann man da wirklich, ja, was heißt Fettnäpfchen treten, aber man muss dann vielleicht oder man ist dann gezwungen, etwas zu bauen, was man vielleicht doch gar nicht wollte, ja. in dem Sinn, oder muss sich dann mit irgendwas, um irgendwas einigen oder wie auch immer, in so einem Bebauungsplan stehen wirklich sehr, sehr viele Sachen drin. Vielleicht deswegen auch der Tipp, der am Anfang war, vielleicht auch wirklich Baubegleiter, der dann auch einen vielleicht ein bisschen dazu Hand nimmt und auch ein bisschen dazu was erklärt, weil manchmal versteht man ja auch nicht alles, was da drin steht, aber da steht ja in manchen Bebauungsplänen von der Bepflanzung, was man für Pflanzen nehmen darf, bis hin zu wie viel Parkplätze, was für eine Dachform, was für eine Dachfarbe, was für eine Außenputzfarbe, ob eine Regenzisterne hin muss oder auch zum Beispiel, was jetzt nochmal Thema Hang betrifft, dass auch der Hang zum Beispiel nur von einem Prüfstatiker berechnet werden darf, also die Absicherung. Also tausend Sachen stehen da drin und man sollte wirklich vorher, bevor man das Grundstück kauft, das alles genauestens überprüfen.
Genau, sehe ich ganz genauso. Ist auch wieder so ein Grund, dass man vorher, bevor man nicht ein Grundstück hat, ne, auch nicht wirklich planen kann, weil da einfach auch sehr, sehr viel noch festgelegt wird dadurch. Und einer so der größten Punkte, vielleicht sagen wir das noch dazu, wo man wirklich aufpassen muss, ist die Haushöhe. Ne? Also die Höhe wird im Bebauungsplan meistens mit Trauf- oder Firsthöhe angegeben. Und dann ist aber der Bezugspunkt wichtig. Ne? Also da gilt nicht einfach, okay, wir haben jetzt halt zwei Geschosse und das sind dann 6 Meter oder 7 Meter, ne? Sondern ihr müsst immer gucken, wo ist der Bezugspunkt am Boden. Und es kann natürlich sein, dass ihr schon 20 oder 30 Zentimeter verbraucht habt, weil der Bezugspunkt tiefer liegt. Ne? Und da muss man aufpassen, weil dann habt ihr vielleicht am Ende auch einen 20 oder 30 Zentimeter niedrigeren Kniestock, ne? Und damit wieder eine Planung, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt. Also das sind so kleine Details, wo man wirklich aufpassen muss. Ne? Aber da könnt ihr euch auch gerne mal melden, wenn ihr nicht so ganz genau wisst, wie das mit dem Bebauungsplan aussieht. Sagt gerne mal Bescheid, dann schauen wir da auch mal drüber. Ne?
Genau. Genau. Und dann hatte ich den letzten Punkt.
Die Nummer 1.
Genau. Da hatten wir als allererstes aufgeschrieben, Zeit bei der Planung sich zu nehmen. Also wirklich alles genauestens durchzugehen, also nicht zu schnell entscheiden oder Entscheidungen treffen. Das ist so, es ist also der Punkt, der uns halt so ein bisschen am Anfang oder wir haben, wie soll ich es am besten sagen, so. Wir haben in manchen Sachen zu schnell entschieden, muss ich ehrlich dazu sagen. Und im Endeffekt haben wir uns einfach ein bisschen drüber geärgert. Deswegen ist unser Punkt einfach wirklich, sich Zeit zu nehmen bei der Planung, sich wirklich zusammenzusetzen an mehreren Tagen, Wochen. Ich weiß nicht, bei manchen zieht sich das ja wirklich über Monate, die Planung. Und wirklich die Räume einzeln durchzugehen. Wir hatten uns dann zum Beispiel auch eine Liste erstellt, jeden Raum einzeln durchgegangen, was einem wichtig ist in diesem Raum, also auch sich Prioritäten setzen, was, also auf der Liste zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach Wohnzimmer, mir ist dann wichtig, dass im Wohnzimmer die Sonne immer abends zum Beispiel ist. Dann muss natürlich das Wohnzimmer auch geplant sein auf der Südseite oder auf der Westseite, so Südwestseite, sagen wir mal so, dass dann abends die Sonne hier drin ist. Oder man möchte auch direkten Zugang zu der Garage haben und. Also wirklich sich Liste erstellen und mit dieser Liste, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dann auch an diese Planung rangehen und sich da wirklich auch Zeit zu lassen. Also nicht alles irgendwie ganz schnell über Kopf werfen und ja, das gefällt mir schon so. Ach ja, die Raumaufteilung ist okay in dem Sinne, oder es gefällt mir aber wirklich, sich die Räume bewusst machen, wie das im, vielleicht, es ist zwar schwer, sich vorzustellen, aber wie das im Alltag sein wird, was Sinn macht, was nicht Sinn macht und wie gesagt, sich dann wirklich die Priorität setzen. Es geht halt nun mal nicht alles, also zum Beispiel, keine Ahnung, ich will eine Galerie, aber mir fehlt halt dann vielleicht noch ein Zimmer für mein Büro oder sowas. Da muss man natürlich selber auch abwägen, was ist einem wichtiger in dem Moment oder wichtig. Und das ist so, was wir noch ans, euch ans Herz legen wollen. Ja. So, ja.
Das ist super. Also auch, dass das der Nummer-1-Tipp ist, finde ich klasse. Weil der wirkliche Unterschied, wie du es jetzt beschreibst, ist, dass du ja hingehst, und das machen, glaube ich, auch viele, viele falsch. Du gehst nämlich hin und schaust, okay, wie wohne ich nachher in dem Haus?
Ja.
Ne? Wie nutze ich das nachher? Also es ist auch immer, weil ich kriege auch ganz, ganz oft die Frage, ja, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Luft-Wärmepumpe? Ne? Und die Frage an sich ist ja erstmal gut, aber eigentlich ist sie nicht so wirklich zielführend, weil du musst dir ja vorstellen, wie willst du nachher drin wohnen und welche Wärme ist dir angenehmer? Ne?
Genau.
Und das ist halt immer so dieses Ding. Bist du mehr der Typ, der eine Fußbodenheizung mag, der diese Wärme von unten mag, oder bist du eher ein Typ, der halt diese Lüftungswärme mag? Ne? Und da muss man sich halt so die Gedanken machen, wie will man nachher wirklich wohnen? Und so wie du es jetzt gesagt hast mit der Sonneneinstrahlung, ne? Danach entscheidet sich ja wieder alles eigentlich. Ne?
Genau.
Genau.
Da muss man komplett vielleicht das Haus drehen oder umplanen oder wie auch immer. Das sind so viele Punkte. Oder die Treppe zum Beispiel. Mag man eine gewendelte Treppe oder eine gerade? Was ist in deiner Variante dann vielleicht die teurere oder die günstigere Variante? Das muss man alles abwägen. Und anhand einer Treppe verändert sich wiederum das ganze Haus. Also wenn zum Beispiel dir total wichtig ist, eine gerade Treppe zu haben, weil du das schön findest oder wie auch immer oder es irgendwo gesehen hast, darum geht es aber, also das ist ja eins so der wichtigsten Punkte im Haus zum Beispiel, also beim zweigeschossigen oder mehrgeschossigen Häusern. Danach ändert sich ja das ganze Grundriss zum Beispiel halt. Ne? Also,
ja, weil du einen viel längeren Flur dann auch oben hast zum Beispiel. Ne?
Genau, da muss man die Zimmern wieder alles neu positionieren. Deswegen, das sind so Sachen, die du dir bewusst machen musst und wirklich auch dafür auch diese Zeit nehmen solltest. Ist es mir das wirklich wert, zum Beispiel jetzt diese gerade Treppe unbedingt zu haben, ein Leben lang jetzt einfach in Anführungsstrichen, ein Leben lang, damit jetzt hier der ganze Grundriss irgendwie alle Zimmern wieder neu umgeschmissen werden müssen oder also so Sachen wirklich sich Zeit nehmen für die Prioritäten, die man hat, also einfach wirklich diese Liste durchgehen und überlegen, wie lebe ich, wie nutze ich das, macht das Sinn? Macht es keinen Sinn, und da halt wirklich auch vielleicht diese Menschen fragen, die auch schon selbst gebaut haben, ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht so.
Mhm. Finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Jetzt habt ihr gesagt, oder du hast gesagt, dass ihr eine oder ein paar Punkte hattet, die ihr jetzt im Nachhinein vielleicht auch anders machen würdet. Was wären denn das für Punkte? Also was würdest du jetzt vielleicht im Haus ein bisschen anders machen?
Schwierig. Was ich ein bisschen anders machen würde, wir hätten auf jeden Fall die Garage vielleicht anders geplant oder beziehungsweise durch unseren Hang, das ist halt alles mit unserem Grundstück leider sehr verbunden, also wir haben einfach diesen Hang, den wir haben, muss ich einfach ehrlich dazu sagen, haben wir den einfach unterschätzt, das ist einfach so. Wir hätten das Haus einfach anders von der Planung her aufteilen können und den Hang noch ein bisschen mehr ausnutzen zu können. Dann hätte man jetzt im Nachhinein sich einiges an Arbeit und auch natürlich auch an Kosten dann erspart. Das ist so eins der Punkte, die wir jetzt im Nachhinein einfach anders angehen würden. Genau, und dann dadurch entweder, dann dazu der Punkt dann zum Beispiel jetzt bei uns so ein bisschen die Abstellfläche, wenn man so sagen kann, fehlt, weil wir keinen Keller haben, wäre dann vielleicht eine größere Garage, wäre halt so ein Punkt, den man sich jetzt anders machen würde auf jeden Fall.
Ja, okay. Ja, ist ja auch wirklich so ein Punkt, den man erst wieder danach feststellt, ne?
Ja.
Und auch gerade, wenn man sich unsicher ist, ob mit Keller oder ohne, ne? Dann wirklich A, hängt es auch wieder vom Grundstück ab und B, fragt auch wirklich mal die Leute, die jetzt ohne Keller gebaut haben, weil ja das Argument ist dann immer, ja, dann sammelt sich auch kein Krempel an, ne? Aber stimmt halt einfach unterm Strich wahrscheinlich nicht, ne? Das ist, sammelt sich immer ein bisschen
was an. Ja, man muss es halt wirklich ans Grundstück individuell anpassen in dem Sinne, ne? Also ob es wirklich jetzt Sinn macht oder nicht. Ansonsten bin ich auch eher dieser Meinung von, dass sich dann viel ansammelt, aber man kann dann die Räume dann ja auch anders nutzen. Vielleicht kann man ja auch irgendwelche Räume dann ja auch umverlegen, also wie jetzt, ich sag mal, vielleicht ein Büro oder sowas, oder also wenn man jetzt ein kleines Büro hat in seiner Planung oder irgendwie ein ich weiß jetzt nicht, ein Fitnesszimmer oder
Genau. Also ja, man ist einfach flexibler, ne?
Genau, man kann sich das vielleicht dann einfach umplanen, so ein bisschen die Räume.
Ja, das ist super. Also das waren wirklich 10 super Tipps, Julia. Vielen Dank. Die werden sicherlich einigen Leuten helfen. sag doch nochmal so zum Abschluss ganz kurz, wo kann man euch finden, wo kann man am besten alles abonnieren, was ihr macht?
Genau, am besten einmal YouTube abonnieren, genau. Diese Woche jetzt einfach eingeben bei YouTube. Genau, da sind wir direkt zu finden. Da haben wir alle möglichen Tipps zum Hausbau. Wir nehmen euch aber auch in den Vlogs mit, einfach mal über die, zum Beispiel wie jetzt bei der Gartengestaltung, bei der ganzen Außenanlage. Da nehmen wir euch immer hautnah mit dabei, aber auch entweder diese Wuchins oder den Kanal von meinem Mann, Smart Home Live. Da geht es alles nur noch um Smart Home und KNX-Geschichten, und wenn ihr an sowas Interesse habt. Genau, ansonsten bei Instagram auch Diese Wuchins oder unsere Homepage www.diesewuchins.com. Da findet ihr auch alle Angaben zu uns.
Ja, cool. Super, dann schaut euch auf jeden Fall das mega gute Haus an. Lasst Likes da, abonniert den Kanal. Ne?
Genau.
Da freuen wir uns immer alle drüber. Und ja, vielen Dank, Julia, dass du da warst.
Ja, vielen Dank auch, und ja, es hat mir echt Spaß gemacht.
Das freut mich. Ja, das waren die 10 Tipps von Julia. Und ja, sagt mir mal, lasst mich wissen, welchen Tipp fandet ihr am besten, welcher hilft euch am meisten. Ich verrate euch dann auch in den Kommentaren auf Instagram unter dem Instagram-Beitrag @flo.vom.bauherrenforum verrate ich euch meinen Lieblingstipp davon, und schreibt mir da gerne einen Kommentar, schaut euch das schöne, schöne Haus von Julia an und lasst auch da ein paar Likes da. Da freuen wir uns immer drüber, und wir hören uns nächste Woche.